Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, was sich die Verbraucherminister einfallen lassen wollen als Mittel gegen sogenannte Fake-Shops. Auf die stößt man im Netz, meist in Verbindung mit verblüffend günstigen Angeboten. Sobald ein Produkt aber bezahlt ist, löst sich der Fake-Shop gerne in Luft auf. Und es gibt weder die Ware noch etwa Geld zurück. Gleich mehr dazu, wie geprellten Kunden zu helfen wäre. Zum Start aber. Theresa May tritt ab. Es ist ein Rückzug in Raten. Sie hatte einen Job, den Brexit zu organisieren, und sie ist damit gescheitert.
It is and will always remain a matter of deep regret to me that I have not been able to deliver Brexit.
Theresa May, großes Bedauern also, dass sie den Brexit nicht organisieren konnte. Am 7. Juni gibt sie den Parteivorsitz ab. Der Abschied vom Amt der Premierministerin dürfte schnell folgen. May geht, rückt damit der Ungeordnete, der harte Brexit näher. Die Frage geht an unseren London-Korrespondenten, an Friedbert Meurer.
Der harte Brexit ist zumindest wahrscheinlicher geworden. Theresa May hat ihn ja doch letzten Endes faktisch ausgeschlossen. Das wird unter ihrem Nachfolger, wer immer es sein wird, nicht der Fall sein. Alle werden sich befleißigt fühlen gegenüber der Fraktion und dann vermutlich in einem Mitgliederentscheid zu bekunden, dass sie selbstverständlich dazu bereit sind, notfalls Großbritannien aus der EU herauszuführen. Boris Johnson, der als Favorit gilt, hat gesagt als Reaktion: Wir verlassen die Europäische Union am 31. Oktober mit oder ohne Vertrag. Und davor hat die Wirtschaft hier natürlich Angst und Sorge, dass es zu einem neuen No-Deal kommen könnte. Das ist die größte Sorge im Moment.
Nicht nur die Wirtschaft bei Ihnen. Direkt nach dem Rücktritt hat sich der Branchenverband VDMA gemeldet, der hier die Maschinenbauer in Deutschland vertritt. Eher selten, dass der sofort auf dem Plan ist, um politische Ereignisse zu kommentieren. Jetzt klingt es fast ein bisschen panisch, was der VDMA schreibt. Unter anderem: Unternehmen sollten dringend Vorkehrungen treffen und sich auf spürbare Störungen ihrer Lieferkette einstellen. So heißt es beim VDMA. Bisschen panisch, finde ich, klingt das. Gibt es eine ähnliche Panik auch bei Ihnen?
Nein, die beobachte ich hier nicht. Man ist sozusagen Chaos gewöhnt, Unsicherheit jetzt schon seit 3 Jahren. Das ist auch ein bisschen nicht, ich sage einmal, es würde der britischen Mentalität widersprechen, in Panik zu verfallen. Panik könnte es oder heftige Reaktionen, glaube ich, würde es in der Tat geben, wenn es Neuwahlen gibt und die würden von Labour-Chef Jeremy Corbyn gewonnen werden. Das ist eine Sorge, dass es alles jetzt doch in Richtung Neuwahlen rutschen könnte. Die größten Unternehmen haben sich auf alle Varianten des Brexits eingestellt, vorbereitet. Aber Corbyn, ein, wie Sie das empfinden, links außen in der Labour-Partei als Premierminister, wäre noch schlimmer als ein Brexit. Das ist der Tenor bei einigen hier.
Nachfolgerfrage, Sie haben es eben angesprochen, spekuliert wird, dass es Boris Johnson werden könnte. Johnson, der ehemalige Außenminister, harter Brexiteer mit Chaospotenzial. Das hätten die Briten lieber?
Man hat sie noch nicht gefragt, ob sie das lieber haben wollen. Vor allen Dingen wollen es die Parteimitglieder der konservativen Partei haben. Wenn man die befragt, die sind eindeutig für Boris Johnson. Wenn man ihnen verschiedene Namen vorlegt, wer denn der Nachfolger von Theresa May werden sollte. Und auf diese Mitglieder kommt es jetzt eben an. Und deswegen werden alle Kandidaten wahrscheinlich sich jetzt überschlagen mit heftigen, kräftigen Äußerungen nach einem möglichst harten Brexit. Johnson scheint derjenige zu sein, in den Augen vieler Konservativer, der am ehesten in der Lage ist, Nigel Farage Paroli zu bieten. Nigel Farage wird morgen Abend, wenn die Zahlen kommen, der Europawahl, der große Gewinner der Europawahl sein. Die Angst, wie gesagt, vor Neuwahlen, die Möglichkeit gibt es. Und da will man eine starke Figur entgegensetzen, um die Tories zu retten. Und das könnte dann am ehesten Johnson sein.
Mit der Europawahl machen wir gleich weiter. Eins aber noch: Gradmesser für Verunsicherung und Irritationen ist ja immer auch der Devisenmarkt. Wie hält sich denn das Pfund im Moment?
Das Pfund ist leicht gesunken heute auf unter 1,13 €. Das ist ein 4-Monats-Tief. Schon seit einiger Zeit gibt es eben diese Angst vor No Deal und da es hierher keine Einigung gibt. No Deal war ein wenig eingepreist. Wie gesagt, 4-Monats-Tief. Interessanterweise der FTSE 100, der Unternehmensindex, ist sogar leicht gestiegen, muss man mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen, denn in diesem Unternehmensindex sind weit überwiegend internationale Unternehmen, nicht britische Unternehmen.
Aus London war das Friedbert Moller. Vielen Dank. Europa wählt am Sonntag die Deutschen, und wenn diese Wahl als Schicksalswahl bezeichnet wird, dann liegt das am befürchteten Erstarken europafeindlicher und rechtspopulistischer Parteien. Wirtschaft und Finanzmärkte sehen sehr genau auf diese Wahl, aus der sich ableitet auch, wer dann Kommissionspräsident wird. Daraus wieder die Frage, wer wohl Präsident der Europäischen Zentralbank wird. Brigitte Scholtes fasst zusammen, wie Wirtschaft und Märkte auf diese Europawahl blicken.
Die Buchhandelskette Thalia wirbt in diesen Tagen für Europa mit der Botschaft gegen Gewalt und für inhaltliche Diskussion. Und sie engagiert sich nicht allein. Viele große Unternehmen tun das. Der Chemiekonzern BASF etwa lässt seine Mitarbeiter in einem Video erklären, was Europa ihnen bedeutet. Auch Timotheus Höttges, Chef der Deutschen Telekom, wirbt in einem Clip für die Europawahl und weist vor Mitarbeitern auf deren Bedeutung für den Binnenmarkt hin.
Für uns als Telekommunikation heißt es, einen integrierten Telekommunikationsmarkt schaffen. Ich bitte Sie, egal was Sie nächste Woche tun, tun Sie eins: Gehen Sie wählen. Der Grund, warum ich diese Veranstaltung mache, ich möchte mir nicht vorwerfen, dass Europa in die Hände von nationalstaatlichen Interessen fällt.
Selbst mancher kleine Bäcker an der Ecke verkauft seine Brötchen in diesen Tagen in blauen Europatüten. Die Unternehmen seien offenbar besorgt, dass das Europa, wie wir es heute kennen, mit Binnenmarkt, Euro und offenen Grenzen in Gefahr gerate, sagt Friedrich Heinemann, Ökonom am ZEW, Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung.
Da wird es natürlich heikel für Unternehmen, da geht es ans Eingemachte. Und daher sind die, glaube ich, besonders wachsam und sensibel derzeit.
Der Ausgang der Europawahlen wird deshalb von der Wirtschaft und den Finanzmärkten genau beobachtet, sagt auch Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland. Die Frage, ob die Konservativen oder die Sozialdemokraten den nächsten Präsidenten der EU-Kommission stellten, sei dabei nur eine wichtige Richtungsentscheidung im Personalpoker der EU.
Das kann Folgen haben, wer wird letztendlich Präsident der Europäischen Zentralbank, extrem wichtig für die Finanzmärkte. Dann werden die Finanzmärkte auch darauf schauen, wie ist das nun mit den EU-skeptischen Parteien, wie viel Prozent bekommen die, mehr als beim letzten Mal oder nicht. Und der dritte Punkt ist doch, was heißt das für nationale Verhältnisse, da denke ich vor allem an Italien.
Die populistischen Parteien dürften im Europaparlament wahrscheinlich gestärkt werden, erwartet auch ZEW-Ökonom Heinemann. Doch kurzfristig werde Europa nicht gefährdet. Es werde jedoch schwieriger, Mehrheiten zu finden.
Das ist vielleicht das eigentliche Problem. Europa hat viele Herausforderungen und dafür braucht man auch ein handlungsfähiges europäisches Parlament. Das wird es geben, aber es wird noch mehr Kompromisse bedürfen.
Mit großer Sorge schaut die Wirtschaft da auf die globalen Handelskonflikte. Denn da drohen womöglich auch der EU Zölle auf Autos und andere Produkte durch die USA.
Da wird es an den Kern des europäischen Exportgeschäfts gehen. Das ist insofern durchaus gravierend. Und auch dafür brauchen wir eine handlungsfähige Europäische Union. Denn die Institution, die mit der US-Regierung über Handel verhandelt, ist die Europäische Kommission. Und die braucht natürlich ein starkes Mandat auch in dieser Wahl.
Vorausblick auf die Europawahl im Beitrag von Brigitte Scholtes. Die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung, nach denen es erstmals seit Jahren in diesem Jahr wieder einen Rückgang der Einnahmen geben soll. Diese Ergebnisse waren für die Finanzminister so etwas wie eine Vertreibung aus dem Paradies. Auch wenn das noch nicht jedem Finanzminister klar ist, dass da eine Tür zugefallen ist. Die Ära der sprudelnden Einnahmen also ist vorbei. Wie umgehen damit? Das war Thema eines Treffens der Finanzminister und Thema auch die Reform der Grundsteuer. Da gelang ein Kompromiss, fast zumindest Sebastian Engelbrecht dazu.
Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer, der auch Vorsitzender der Finanzministerkonferenz ist, erklärte nach den Verhandlungen in Berlin:
Wir haben die dringliche Erwartung, dass die nationale politische Ebene es nun endlich schafft, eine gesetzgeberische Vorgabe ins parlamentarische Verfahren zu bringen, was die Grundsteuer anbetrifft.
Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Reform des Grundsteuerrechts gefordert. Es hält die gegenwärtig noch geltenden Bemessungsgrundlagen für die Grundsteuer für veraltet. Bis Ende dieses Jahres muss das Ergebnis der Reform feststehen. Wenn das nicht gelinge, sagte die Bremer Finanzministerin Caroline Linnert, könnte die Steuer im kommenden Jahr ersatzlos wegfallen. Es geht um 14 Milliarden Euro Steuereinnahmen für die Kommunen.
Es kann nicht sein, dass wir uns in solchen Fragen weiterhin von einem einzigen Bundesland, die nun da im Kabinett sitzen, nämlich Bayern, so auf der Nase rumtanzen lassen. Das droht, dass diese für Deutschland wichtige Steuer entweder verschwindet oder wir gezwungen werden, verfassungsrechtlich hochproblematische Lösungen zu finden.
Bayern blieb auch bei der Konferenz in Berlin bei seiner Blockadehaltung zur Grundsteuerreform, wie Linnert es nannte. Die in Bayern regierende CSU will, dass sich die Höhe der Grundsteuer pauschal an der Fläche orientiert. Dagegen plant Bundesfinanzminister Scholz, dass bei der Berechnung der Grundsteuer der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete künftig den Ausschlag geben. An diesem zentralen Punkt kamen die Finanzminister in Berlin nicht weiter, obwohl höchster Besuch um eine Einigung warb, wie Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz durchblicken ließ.
Also man muss schon ziemlich lange in der Vergangenheit zurückschauen, bis man ein Treffen der Finanzminister findet, bei dem der Bundesfinanzminister und der jeweilige Regierungschef des gastgebenden Bundeslandes da war.
Aber Scholz und Müller konnten die Bayern nicht zum Einlenken bewegen. Einfacher fiel es den Finanzministern, das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht zu verbessern. Sie wollen gemeinnütziges Engagement durch finanzielle Anreize erleichtern. So soll die Übungsleiterpauschale um 600 Euro auf 3.000 Euro steigen und die Ehrenamtspauschale um 120 Euro auf 840 Euro. Wer zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr, in Sportvereinen, in kulturellen oder sozialen Einrichtungen ehrenamtlich mitmacht, soll entlastet werden. Er kann dabei künftig einen höheren Betrag steuerfrei dazu verdienen. Außerdem wollen die Finanzminister bis Ende des Jahres die Regeln überarbeiten, nach denen Organisationen als gemeinnützig eingestuft werden. Damit reagieren sie auch auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs, der Ende Februar die globalisierungskritische Organisation ATTAC als nicht gemeinnützig bezeichnet hatte.
Sebastian Engelbrecht war das. Einen Fake-Shop findet man im Netz. Dort fällt er auf durch besonders günstige Angebote erstmal. Und danach fällt er auf, dadurch, dass man bezahlt hat, die Ware aber nie erhält und der Fake-Shop sich meist auch aufgelöst hat in den Weiten der digitalen Welt. Wie man die Verbraucher dafür schützt, das war Thema heute für die zuständigen Minister. Ein Thema, Anke Petermann.
Die Verbraucherschutzminister sind geschlossen dafür, dass Betreiber von Online-Handelsplattformen eine Identitätsprüfung ablegen müssen. Und zwar dann, wenn sie ihren Online-Shop mit einer DE-Adresse, also Domain, registrieren lassen wollen. Verkaufsplattformen mit dieser DE-Endung genießen besonderes Vertrauen. Deshalb wollen die Ressortchefs die Hürde dafür erhöhen, dass sich Betrüger mit falschen Angaben registrieren, bei Bestellungen dann aber ohne Gegenleistung kassieren, anstatt bezahlte Ware auch zu liefern. Wenn Firmen, während man unterwegs im Netz ist, Daten abschöpfen, diese zusammenführen und rechnergestützte Entscheidungen darauf basieren, müssten Verbraucher informiert werden, finden die Ressortchefs. Denn algorithmengestützte Bewertungen können darüber entscheiden, ob jemand einen Kredit oder einen Job bekommt. Unter Amtskollegen, so Anne Spiegel, Mainzer Gastgeberin von den Grünen, sei man sich einig.
Einerseits braucht es eine Kennzeichnungspflicht, sprich, wenn sich die Verbraucherinnen und Verbraucher im Netz bewegen und da ist ein Algorithmus im Spiel, beispielsweise bei der Frage eines Vergleichsportals, dann sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Hinweis bekommen, dass hier ein Algorithmus im Spiel ist und gleichzeitig müssen wir Diskriminierung entgegenwirken.
Es darf keine Diskriminierung geben, verlangt auch Gerd Billen, grüner Staatssekretär im SPD-geführten Bundesministerium.
Wir haben selbst Untersuchungen in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis geführt haben, dass dann, wenn Sie von einem Apple-Gerät eine Reise bestellt haben, dass Sie mehr bezahlen, als wenn Sie auf Android gehen. Das ist nicht in Ordnung.
Damit so etwas endet, fordern die Verbraucherminister schärfere Kontrollen. Einig sind sich die Ressortchefs von Bund und Ländern in Sachen Nährwertkennzeichnung. Sie sollen national und auf freiwilliger Basis eingeführt werden, und zwar als Frontaufdruck auf Packungen mit verarbeiteten Lebensmitteln. Wie Pizzen, Frühstückscerealien und Kakaogetränke gekennzeichnet werden sollen, ist aber noch offen.
Im Juli, August wird die Verbraucherbefragung sein, wissenschaftlich fundiert. Und dann werden wir im Spätsommer, im Herbst die Ergebnisse haben. Und ich sage ganz klar, dann nehme ich das Ergebnis auch ernst.
Sagt Bundesernährungsministerin Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin will die öffentliche Meinung zu einer Handvoll Modellen einholen, darunter auch der in Frankreich erprobte Nutri-Score, den ihre Amtskollegen in den Ländern, soweit sie den Grünen oder der SPD angehören, favorisieren.
Anke Petermann war das. Dass die Energiewende nicht funktioniert, ist schon fast ein geflügeltes Wort, obwohl der Anteil der erneuerbaren Energien stetig weiter steigt und obwohl die Versorgungssicherheit allen Unkenrufen zum Trotz bislang nicht gefährdet ist. Ein Hinweis darauf, dass nicht jedes geflügelte Wort auch richtig ist. Wie man der Energiewende mehr Schub verleihen kann, das haben heute die zuständigen Minister in Hannover beraten, Dietrich Mohaupt dazu.
Auf verschiedene Eckpunkte konnten die Länderminister und Bundeswirtschaftsminister Altmaier sich dabei einigen. Eckpunkte, die für mehr Kooperation und mehr Tempo bei der Energiewende stehen sollen. Entscheidend dabei, so Niedersachsens Energieminister Olaf Lies.
Wir werden das nicht mit 17 Energiewenden hinbekommen, sondern wenn, dann geht es nur mit einer Energiewende. Und die muss zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmt sein.
Sonst, so waren sich alle Teilnehmer an dem Treffen heute einig, wird das auch nichts mit den Zielen beim Klimaschutz. Diese Ziele müsse man als Chance begreifen und neben Wind- und Solarenergie auch innovativen Technologien weiter eine Chance einräumen.
Und eine der wesentlichen Innovationen, die wir für die Zukunft sehen, ist auch das Thema, wie geht es eigentlich weiter mit Wasserstofftechnologie, mit Anwendung.
Neben der batterieelektrischen Mobilität im Individualverkehr müsse man für den Bereich Logistik zum Beispiel auch Brennstoffzellenantriebe und die notwendige Produktion von grünem Wasserstoff aus alternativen Energieträgern im Fokus behalten, so Olaf Lies. Zustimmung dafür von den Ministerkollegen aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern, die jeweils auch auf eigene Schwerpunkte bei der gemeinsamen Bewältigung der Energiewende hinwiesen. Auf den dringend erforderlichen zügigen Ausbau der Stromnetze zum Beispiel, der in den südlichen Bundesländern die Versorgungssicherheit nach dem Ausstieg aus Kohle und Atomkraft für Industrie und die Bevölkerung sicherstellen soll. Oder auf mehr Anreize zum Beispiel für die energetische Sanierung von Wohnhäusern, ohne die die Klimaziele als unerreichbar gelten. Die Einigkeit der vier Bundesländer beeindruckte auch den Bundeswirtschaftsminister.
Und dazu gehört zum einen, dass wir uns verständigt haben, den Ausbau der erneuerbaren Energien zügig und beschleunigt fortzusetzen. Zum anderen aber auch, dass wir uns darüber klar sind, dass ohne Netzausbau dieses Thema nicht gelingen wird.
Es dürfe deshalb keine weiteren Verzögerungen beim Ausbau der Stromnetze geben, die den Windstrom aus dem Norden in den Süden transportieren sollen. Detailfragen dazu werde man in den kommenden Wochen und Monaten klären, sagte Altmaier zu. Dafür müsse es aber auch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung geben, forderte abschließend Olaf Lies, der auch Umweltminister des Landes Niedersachsen ist. Wer wie die Bewegung Fridays for Future zum Beispiel für die Energiewende und den Klimaschutz demonstriere, der müsse auch verstehen, dass es das nicht umsonst geben könne.
Wir leben in einer Gesellschaft, wo man mal wieder deutlich sagen muss, dass man die Energiewende auch sehen wird. Ob es über Netze ist, ob es über Windenergieanlagen ist, ob es über Photovoltaik ist. Wir können das nicht unsichtbar machen, was wir da vorhaben. Und ich finde, das muss man dann auch mal sagen. Und dann können die, die heute zu Recht sagen, es muss was passieren, uns gerne dabei unterstützen, dass wir es auch umsetzen können.
Der Bericht von Dietrich Mohaupt war das. Im Dieselskandal um Autos von Volkswagen hat erstmals ein Oberlandesgericht zugunsten der Kläger geurteilt. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Silke Hane.
Und zwar das Oberlandesgericht Karlsruhe. Der 13. Zivilsenat gab in drei Fällen Klagen von Dieselkunden statt und verurteilte die beklagten Autohäuser, fabrikneue, typengleiche Ersatzwagen zu liefern. Presserichterin Julia Kürz.
Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass die Käufer von Neufahrzeugen, die mit einer illegalen Abschalteinrichtung versehen waren, auch nach jahrelanger Nutzung Anspruch darauf haben, ein neues Modell geliefert zu bekommen gegen Rückgabe ihrer alten Fahrzeuge. In diesen Fällen stand im Jahr 2016 noch kein Software-Update zur Verfügung. Dann kann der Händler auch nicht sagen, die Nachlieferung ist zu teuer, sondern muss eben ein neues Modell nachliefern.
Und das heißt auch, die Kunden müssen keinen Nutzungsersatz für die Kilometer zahlen, die sie mit ihren manipulierten Autos gefahren sind. Die Händler können vor dem Bundesgerichtshof in Revision gehen. Das Online-Netzwerk Facebook hat Milliarden gefälschter Nutzerkonten gelöscht. Im ersten Quartal entfernte Facebook fast so viele Profile, wie das Online-Netzwerk überhaupt aktive Nutzer hat, rund 2,2 Milliarden Accounts. Ein großer Teil davon werde angelegt, um die Plattform für dubiose Werbung zu nutzen, so Facebook. Das passiert dem Unternehmen zufolge zusehends automatisiert. In welchem Maße die gefälschten Profile auch für politische Einflussnahme angelegt werden, dazu machte Facebook keine Angaben. Wegen der US-Sanktionen gegen Huawei überprüft Siemens seine Geschäftsbeziehungen zu dem Konzern. Siemens bestätigte einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die USA hatten Huawei vergangene Woche auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt. Es gilt zwar eine 90-Tage-Frist, dann aber unterliegt das Geschäft mit Huawei strengen Kontrollen. Auch deutsche Unternehmen müssen daher prüfen, wie viel US-Anteile in ihren Zulieferprodukten an Huawei steckt.
Silke Hane mit den Wirtschaftsmeldungen. Die Restaurantkette Vapiano, bekannt für Pizza und Pasta und Zubereitung hinter der Theke, damit der Gast zugucken kann. Die Kette steckt akut in Geldnöten, hat aber heute eine Finanzspritze bekommen. Erstmal gerettet also, Dorothee Holz dazu.
Banken und Großaktionäre haben rund 30 Millionen Euro locker gemacht, quasi in letzter Minute. Was nicht mitgeliefert wurde, der Jahresabschluss, der musste erneut verschoben werden, weil lange nicht klar war, ob das Unternehmen überhaupt weitere Kredite bekommt. Die Zahlen dürften Anlegern allerdings sauer aufstoßen. 2017 machte Vapiano einen Verlust von 30 Millionen Euro, 2018 sollen die Verluste zwar deutlich darunter liegen, das ist aber nur ein kleiner Trost. Für die leidgeprüften Aktionäre sieht es noch schlimmer aus. 2017 ging Vapiano durchaus erfolgreich an die Börse. Die Aktien kosteten bei der Premiere fast 24 Euro. Heute ist das Papier für gut 6 Euro zu haben. Die Pizzen sind dort teurer. Mit dem Börsengang hatte das Unternehmen den Investoren eine große Wachstumsstory verkauft. Das hat Vapiano auch umgesetzt. Die Expansion erfolgte aber viel zu schnell. Binnen 10 Jahren wurden 105 Restaurants in 25 Ländern eröffnet. Nicht überall traf Vapiano, das sich als Gegenmodell zu Fastfood-Ketten versteht, den Geschmack. In Schweden und den Niederlanden fiel der Umsatz letztes Jahr besonders schwach aus. Hinzu kamen Skandale über verdorbenes Fleisch und verdorbene Pasta. Das Arbeitsklima soll auch nicht das Beste sein und der Kunde fühlte sich nicht als König, sondern muss zum Teil mit erheblichen Wartezeiten rechnen.
Dorothee Holz war das. Vapiano also vorerst gerettet, aber nicht aus dem Schneider. Wie war denn die Reaktion an der Börse, Claudia Berle?
Ja, vorerst gerettet, das ist schon mal was. Der Aktienkurs 0,5% im Plus war auch schon mal deutlich höher. Man muss jetzt einfach mal abwarten, mit welchen Konzepten das Unternehmen in Zukunft punkten will.
Dann zu den großen Themen des Tages. Nummer 1, der Rückzug in Raten von Theresa May. Wir haben darüber berichtet. Der Korrespondent sagte, die Gefahr eines harten Brexit könne durchaus wahrscheinlicher geworden sein. Sehen das die Finanzmärkte auch so?
Ja, im Prinzip hat sich an den äußeren Rahmenbedingungen ja wenig geändert. May will gehen, es ist offen, wer Nachfolger wird und wie er oder sie dann mit dem bislang anvisierten Ausstieg aus der EU umgehen will. Bislang haben die Briten gesagt, wir wollen keinen harten Brexit, aber das ist einfach nicht ausgeschlossen. Die Reaktion hier an der Börse verhalten, das britische Pfund zum US-Dollar zum Teil deutlich im Plus gibt, dann aber wieder nach. Ich denke, das spiegelt so ein bisschen die unsichere Lage auch wieder.
Zweites großes Thema, Europa wählt. Und was erwarten die Finanzmärkte?
Die Sorge ist groß, dass Europakritiker, dass populistische Parteien deutlich Zulauf bekommen werden. Es wird wohl nicht die Mehrheit sein, aber doch immerhin ein deutliches Plus, so die Prognosen. Das könnte bedeuten, dass nationale Interessen in Zukunft wieder mehr in den Fokus rücken, dass es in Zukunft schwieriger werden wird, in Europa mit einer Stimme zu sprechen. Das ist dann kompliziert, wenn es beispielsweise um Dinge geht wie Handelsgespräche zwischen den USA und der EU. Ich habe mit vielen hier an der Börse gesprochen. Die meisten sagen aber auch allen Problemen zum Trotz. Es gibt schon sowas wie eine gewisse Leidenschaft für Europa. Vieles ist schlicht und einfach selbstverständlich geworden, wenn wir beispielsweise an die offenen Grenzen denken, Geld wechseln. Das ist, fällt weg. Auch, dass wir hier in Europa so lange Frieden haben, ist keineswegs selbstverständlich. Im Wochenverlauf, da ist der DAX unter 12.000 Punkte gerutscht, steht jetzt bei 12.003 Punkten.
Picken wir einzelne DAX-Werte heraus. Neues Rekordtief bei der Deutschen Bank zum Beispiel?
Ja, die Aktie kostet zwischenzeitlich nur noch rund 6,30 Euro, wobei man bedenken muss, die Papiere werden ex-Dividende gehandelt. Die Anleger trotzdem enttäuscht. Sie hoffen einfach, dass es irgendwann noch mal gelingen wird, dass die Deutsche Bank wieder auf die Beine kommt.
Wer hielt sich denn gegen den Tagestrend besser?
Die Aktien der Deutschen Börse gehören dazu, plus 1,7%. Das hängt mit Analystenlob zusammen. Die Aktien der Deutschen Post zumindest zeitweise im Plus. Die Post will ja das Porto erhöhen. Das Porto für einen Standardbrief beispielsweise soll von 70% auf 80% steigen. Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Die Post erhofft sich da mehr Einnahmen.
Euro, Anleihen und Goldpreis zum Schluss.
Der Euro aktuell bei einem $1,1206. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,16 auf minus 0,17%. Und die Feinunze Gold aktuell $1,283,79.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Mascha Drost am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend.